Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Und wenn Sie hier live reinschauen ins Studio über Studio TV, werden Sie feststellen, dass mein Gast Lars Reichow, Kabarettist und Fasnachter, wunderbar frisiert ist. Wie machen Sie das?
Ich arbeite mit einer Bürste.
Ich dachte, warum? Jetzt eher, was die Länge betrifft.
Ach, die Länge. Ja. Ich kenne jemanden, der mal mit einem Friseur, mit einer Friseurin und so weiter. Also ich hatte neulich das Glück, dass ich da jemanden getroffen habe auf der Straße, der mir das schnell geschnitten hat.
Okay. Was haben
Fußballer.
Unfassbar, wie die aussehen, ne? Oder?
Ja, die sehen aber auch schon, vor der Krise sahen die auch schon kritisch aus.
Ja.
Ich finde das sehr übertrieben, wie die Fußballer sich stylen. Unglaublich. Aber das geht ja auf dem Körper weiter. Die haben ja auch den ganzen Körper voll mit Einstichen und so. Mhm. Das ist Wahnsinn.
Ästhetisch fragwürdig, ne?
Mhm. Ja, das ist, da merkt man auch, dass die nicht ausgefüllt sind mit dem Spiel.
Was will uns das intellektuell auch sagen?
Das ist eine ganz große Frage. Warum beschreiben sich die Menschen ihren Körper? Es ist offensichtlich, damit sie sich selbst mehr Geltung verschaffen. Deswegen malen sie da riesige Landschaften drauf. Es gibt Kinder, die sich da ihr Leben drauf malen lassen, also stechen lassen. Ne? Ihre Lieblings-Bambi-Mickey-Maus-Vergangenheit. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Es ist eine Fasnacht nach innen praktisch.
Apropos Fasnacht, bei Mainz bleibt Mainz waren keine Tattoos zu sehen, habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Aber Sie saßen im Saal, war aufgezeichnet die Sendung ein paar Tage vorher in dieser besonderen Zeit. Was haben Sie tatsächlich Freitagabend dann gemacht?
Ich saß wieder davor. Mhm. Wir hatten eine Nachbarin regelrecht eingeladen, also ja. Wirklich nur eine. Wir haben dann da gesessen. Als ich kam, bin ich allerdings raus. Also das muss ich jetzt nicht nochmal angucken mehr. Ich bin dann weg.
Ja, was heißt
kurz.
Weg?
Also kurz um
die
Klo Ecke.
Oder Bier holen.
In ein anderes Zimmer.
Ja.
Und hab's dann da geguckt.
Und ins Wohnzimmer zu lauschen, ob die Nachbarin und die Familie lacht. Ne?
Ach, das ist irgendwie, also ich gucke mir die Sachen sehr oft nicht mehr an oder dann viel, viel später. Es ist ein merkwürdiges Phänomen, wenn man sich selber dann guckt bei einem Auftritt. Ne? Das, dann denkt man, ja, das hätte ich vielleicht doch anders. Und also man ist da immer sehr kritisch und deswegen gucke ich mir das lieber erst ein paar Monate oder Jahre später an.
Wie hart war es, ins Blaue hineinzuspielen für Sie? Also, dass man kein richtig großes Publikum hat, sondern ein bisschen zugemixten Applaus vom Band.
Da kann man sich sehr gut dran gewöhnen, wenn der Applaus sehr, sehr professionell eingespielt ist. Also ist natürlich komisch, wenn man auf einen ganz normalen Satz, es ist 10 Uhr und 5 Minuten, einen gigantischen Lachsalvenapplaus bekommt. Mhm. Da wundert man sich dann auch auf der Bühne. Aber wenn das dann alles geschmackvoll so, also das ist eine Frage der professionellen Einwebung, dann kann man damit besser leben, als wenn nichts kommt. Also Radioproduktion ohne Publikum, da ist man ja dran gewöhnt. Man geht so ein bisschen in den Äther hinein. Aber wenn man so eine Live-Geschichte aufbaut, dann muss man amerikanisch dann auch. Also, ne, die Amerikaner haben ja sehr viel mehr Erfahrung mit diesen Lachkonserven. Das mochten wir nie in Deutschland, aber wenn jetzt wir damit weiterarbeiten müssen, dann müssen wir es auch professionalisieren.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lars Reichow als Leute-Gast, der gerade das Leute-Gast mal mit EU hat schreiben wollen. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Kirchenleute-Gast, aber ich bin nicht in der Kirche.
Sie gehen möglichst bald hoffentlich wieder auf ganz normale Kabarettbühnen mit dem neuen Programm Ich.
Warum soll ich nicht mehr hier sein?
Doch, heute ist damit nicht zu rechnen.
Ich freue mich total.
Und man sieht ja auf Ihrer Homepage, dass auch die Märztermine bis in den April, glaube ich, hinein alle abgesagt worden sind, noch wegen Corona. Was glauben Sie realistisch? Wann werden Sie tatsächlich wieder auf einer Bühne stehen können? Wagen Sie da eine Prognose?
Also wir haben verschoben, immer um ein halbes Jahr verschoben und irgendwann, wenn man dann jeden Monat alles verschiebt, dann ist man irgendwann ein Jahr weiter und dann kann man eigentlich sagen, okay, das ganze Jahr fand nicht statt. Man kann ja nicht, ich kann ja nicht zweimal in derselben Stadt spielen, nur weil Corona war. Ich schätze mal, dass es im Sommer mit Open Air weitergeht. Es gibt ja dann auch größere Freiheiten draußen. Und ich schätze auch, dass wir, also ich mache jetzt auch ab und zu Online-Veranstaltungen. Ich fahre in eine Stadt, in der ich normalerweise gespielt hätte. Und da ist alles aufgebaut, nur ohne Publikum. Und dann zeichnen wir es auf und dann wird es gestreamt. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Das ist aber, wir haben vorhin über Publikum gesprochen natürlich noch etwas kleiner. Also das ist wie eine Radio-Studio-Produktion, zu der man immer hinfährt an den Ort. Und das ist, das sind aber auch also man muss die guten Sachen sehen. Es gibt auch Fortschritte dann. Also jede Bühne hat dann Erfahrung oder viele Bühnen machen jetzt Erfahrung mit dieser Online-Übertragung und das bringt im Grunde für die Hybride dann später halb Publikum, halb online enorme Vorteile.
Ach, das ist schon die Planung, dass es dann eine Hybridveranstaltung geben wird. Ich denke zum Beispiel an Unterhaus im Mai, ne, in Mainz. Das steht noch als nicht gestrichen auf ihrer Homepage, aber ist ja im Grunde genommen sowas von eng und ein Aerosol-Schleuder hoch 10 kann eigentlich nicht laufen.
Kann nicht.
Aber theoretisch sagen wir mit 50 Leuten und der Rest Hybrid dann zugeschaltet?
Wenn wir mit dem Impfungen zum Beispiel, wenn wir da Fortschritte hätten und wir bekämen einen Kulturimpfpass, ne, dann hätten wir natürlich auch 50 Leute da oder 100 Leute, kann man dann auch in jeden Saal reintun. Aber da bin ich nicht sicher, ob das schon bis Sommer alles passiert.
Gäbe es das Programm Ich, also mit dem Fokus auf ich-bezogene Menschen, wenn nicht die Pandemie auch so viel Ich-Bezogenheit an den Tag gelegt hätte?
Also ich habe das über einem Jahr schon planen müssen. Im Oktober habe ich es uraufgeführt. Dann war es also bestimmt im Dezember vorletzten Jahres war es fest. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen vorausschauen. Ich habe natürlich die Pandemie nicht vorausgesehen, aber ich wollte diese Egoismus-Thematik wollte ich in ein Programm packen. Und die Pandemie ist jetzt, das ist ein bisschen anders geworden. Egoismus ist ja jetzt nicht die Folgen von egoistischem Handeln und Denken. Die erleben wir jetzt, nämlich die Natur zu vernachlässigen und zu zerstören. Und dadurch den Tieren zu nahe zu kommen, ne, die Ausrottung der Tierwelt und so weiter, das rächt sich jetzt mit dem Virus. Aber das konnte ich alles, also das kann man auch nicht in ein Kabarettprogramm packen. Was mir wichtig war, dass ich im Zentrum eines Programms, das ist eine sehr vielschichtige Möglichkeit mit diesem mit dieser Bespiegelung, Selbstbespiegelung, wie Selfie-Gesellschaft. Ne? Wir haben kaum noch Menschen, die sich nicht selbst beobachten mit ihren Handys. Die Jugendlichen sind praktisch stündlich unterwegs, ihre Selbstbeschau auch zu posten. Und das ist ein ganz neues Leben. Also das Egoismus gab es schon immer, aber noch nie konnte man ihn vielleicht so gut bebildern wie jetzt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Kabarettist Lars Reichow als Leute-Gast, der offensichtlich, also offensichtlich in dem Sinne, dass Sie beim Studio TV bei swr1.de sehen können, er trägt das GCV-Wappen als Anstecker auf seinem Pullover. GCV heißt Gonsenheimer Karnevalverein. Sie sind bekennender Wahlfinter. Heißt also,
ich bin aber Markenbotschafter vom GCV.
Ja, genau. Heißt also, die Rivalität zwischen Finn und Gonsenheim gibt es gar nicht.
Für mich nicht. Es ist für mich eine Leichtigkeit, nach Gonsenheim hinunterzugleiten. Wir sind ja in der Höhenlage, wir haben diese alpine Lage und dann gehen wir nach Gonsenheim sehr gerne einkaufen. Und ich kenne da auch Menschen, sind ganz normale Schokos.
Lassen Sie uns reden über Ihre unglaublich dichten Texte in kabarettistischen Programmen, vor allem auch in den Songs, von denen wir gerade schon einen gehört haben. Wie können Sie sich das eigentlich alles merken?
Also das Gute im Studio ist ja, dass man sich alles hinlegen kann. Da
im
war
Studio.
Ich dann mit einem iPad. Und draußen in der Welt, weiß ich gar nicht mehr, wie das ist vor Publikum. Aber da kann man es auch eigentlich hinlegen. Ich habe jetzt ein paar Lieder, die ich auswendig gelernt habe. Es ist immer schöner, als wie ein Schauspieler, der seinen Text ablesen würde. Das ist natürlich Quark. Aber ich habe so viele aktuelle Texte dann manchmal auch. Und da muss ich mir das hinlegen. Und die Kunst ist dann so zu tun, als ob man eben nicht abliest. Und sich nur ein paar Stichworte zu machen und so. Also es geht aber nichts über einen gut gelernten Text.
Geht das im Alter schwerer? Gibt es da eine Entwicklung, die Sie feststellen?
Nö, ich würde sogar sagen, das hilft einem, dass man so langsam schlecht sieht und eine Lesebrille braucht. Ich brauche ja immer größere, es geht ja allen so vorm Computer, immer größere Buchstaben auf dem Computer. Und deswegen ist es ganz gut, je größer die werden, irgendwann werde ich es nicht mehr so groß abdrucken können und dann muss ich es lernen.
Das heißt, wenn Sie mit dem Tablet-Computer auf der Bühne sind bei einigen Songs, also Schriftgröße 25 ist dann Minimum.
Kommt auf die Schriftart an. Es gibt, das kann schon sein, 22, 24, es wird immer größer. Ich habe mal mit 12 angefangen.
Sie waren vor 3 Tagen, Donnerstag, bei uns zu Gast schon mal, hier im Studio aber nicht, sondern zugeschaltet aus Ihrem Homeoffice, ja. Was aussah wie so ein Kellerraum, wo Sie sich Stunden aufhalten. Oder ist gar kein Kellerraum, war das eben eher?
Nee, war doch oben ein Lichtstrahl. Ach so, das sieht so aus, als ob, weil da oben so ein Fenster im Dach ist, sieht so aus, als ob das da reinkommt. Aber das ist ja. auf
ist ganz gar nicht Keller. Ja. Nee. Und das ist aber der Brutraum für Ihre Ideen, kann man das sagen?
Ja, das ist mein pandemisches Zentrum. Da sitze ich, also ich sitze sowieso oft im Arbeitszimmer und spiele Klavier, spiele am Keyboard ein bisschen, spiele am Computer, schreibe was. Und das ist wirklich der Ort, wo ich, das ist mein Büro. Und das ist auch schön so. Das habe ich mir extra so schön gemacht.
Die Ideen, entstehen die in diesem Büro oder gehen Sie mit dem Notizblock durchs Leben und dann schießt Ihnen was ins Hirn? Wo kommen die Ideen her?
Die kommen schon ganz oft aus diesem Wechselspiel, sich die Welt zu betrachten, auch durch den Computer natürlich, also sich die Themen der Welt, Spiegel Online, SZ, FAZ und so weiter, sich rauszuholen und dann zu sagen, so ist da was Interessantes dabei, dann verliert man sich, wie kennt jeder, beim Surfen verliert man sich 2-3 Stunden und dann kehrt man zurück, ach, ich wollte ja einen Text schreiben und habe aus Versehen einen Netflix-Film geguckt.
Also das heißt, Sie lassen sich gern ablenken oder
ja,
sind auch ein organisierter Arbeiter, der morgens von 9 bis nachmittags um 5:30 am Tisch sitzt?
Da sitze ich, aber nicht organisiert. Ich gehe auch mal weg. Ich kann ja machen, wie ich will. Ich sitze auch nachts. Ich bin auch um 3 Uhr noch da. Also ich bin aber auch dann von 10 bis 3 nicht da. Es kann auch sein, dass ich mich abends um 6 bis 8 mal hinlege und dann wieder anfange. Ich habe sehr ungewöhnliche Arbeitszeiten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihren Programmen, Herr Leichow, hört man... Die Versprecher sind immer am besten. Erfährt man viel über die Familie mit Kindern in pubertierender Art und Weise? Die sind jetzt alle ein bisschen größer, ist nicht mehr so viel Pubertät zu Hause, ne?
Also wenn sie dann mal weg sind, 3 sind jetzt schon weg und ein kleines Nesthäkchen haben wir noch, dann wird es still im Haus. Und da muss ich mal gucken, was ich mit meinen Themen dann mache. Die sind jetzt alle auch in der Spätentwicklung, die Themen, also was jetzt schon vorbei ist, ein paar Jahre. Ich wollte ja auch nicht zur Jetztzeit die Kinder da mit reinnehmen. Aber ich finde, Familie ist ein wunderbares Themenfeld.
Ihre jüngste Tochter ist also noch zu Hause und wie alle anderen auch in der Pandemie im Homeschooling-Modus. Wie nehmen Sie daran teil?
Das ist wunderbar. Ich habe immer vormittags frei, sozusagen. Ja. Ich besuche sie dann am Schularbeitsplatz und dann gehe ich auch manchmal, da setze mich dazu und ich habe jetzt zum Beispiel, sie hat eine tolle Geschichtslehrerin, sie hat einen tollen Deutschlehrer und dann stelle ich mich dazu und setze mich oder lege mich auf ihr Bett manchmal auch und höre dann zu, wie so ein Podcast höre ich das. Und die sind ja alle sichtbar, die Lehrer, und da kann man auch ein bisschen gucken, was die da im
Aber sie sind nicht sichtbar haben. Für die Lehrer, ne? Also ihre Tochter hat die Kamera aus, ne?
Das ist ein bisschen Schieflage, würde ich sagen. Die machen ja aus technischen Gründen die Bilder aus, damit sie überhaupt noch drin bleiben. Aber, also ich fand es wirklich...
Ich frage deshalb, wenn der Lehrer den Reicho auf dem Bett der Tochter sieht, wie er dazu hört, das wäre schon eine Herausforderung.
Das weiß niemand, aber jetzt doch jemand. Ich fand es wirklich bemerkenswert, also einige Lehrerinnen und Lehrer, die haben tollen Unterricht gegeben, die haben sich sofort darauf eingestellt, deren Stimmen hört man gern, die haben einen ganz schönen Zugang zu den Schülern, die melden sich dann auch und haben dann so einen kleinen Online-Spot, Hotspot, ne? dann reden sie, ich komme rein bei meiner Tochter, dann gibt sie mir mit so einer Handbewegung, Moment, ich bin gerade dran, dann muss ich warten, bis ich mit ihr spreche und dann sagt sie, the dog is going to Dingsbums und also dann gibt sie eine Antwort und dann lockt sie sich wieder out und dann bin ich wieder dran. Also das ist irre. Sie macht aber auch manchmal Sportübungen während des Unterrichts oder so. Das weiß aber keiner. Das
und Sie haben gesagt, die Lehrer wissen nicht, dass Sie zuhören, außer einem, dem haben Sie es gesteckt.
Dem habe ich das mal geschrieben sogar, weil ich das so wirklich bemerkenswert fand. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich finde seinen Unterricht ganz toll.
Reaktion?
Ganz lieb. Dann hat er gesagt, ja vielen Dank. Und ich wollte ihn dann einladen in einen Kabarettabend, aber dann hat er gesagt, das geht jetzt nicht wegen der Ansteckungsgefahr für ihn auch persönlich und so. Aber sie sind wirklich, die Lehrer sind sehr gut ausgebildet heutzutage und viele machen sich sehr viel Arbeit und das muss man auch mal sehen und nicht immer nur runterquatschen und draufhauen.
Ist es nicht schade für die nächste Generation, dass sie nicht so, sagen wir mal, ja, vereinheitlichte Kulturgenüsse haben kann, wie zum Beispiel Je t'aime? Ich meine, das, wir haben, sind damit alle groß geworden, haben Pubertät mit Je t'aime erlebt. Sie machen da auch eine sehr lustige Nummer, in die wir gleich reinhören. Und die Kinder haben sowas Einheitliches, sowas, was Verbindendes nicht, ne?
Die sind sehr, die haben eine sehr aufgesplitterte Musikkultur und eine Erlebniskultur. Sehr individualisiert. Das finde ich auch ein bisschen schade. Die kennen also ein paar YouTuber dann alle. Ne, aber das sind, die wechseln ja auch alle paar Monate dann oder die Aktualität. Ich weiß es nicht, was die dann Erinnerungen haben werden. Ich stelle immer fest, ich höre ja auch ein bisschen deren Musik, da höre ich ein bisschen zu. Und ich höre, dass viele Remakes aus unseren 80ern, 90ern bei denen wieder auftauchen und dann sagen die, ja, das ist ganz neu. Und dann sage ich, das ist 50 Jahre alt. Und das ist ganz witzig, dass man da vielleicht können die das zweite, die zweite Je t'aime-Fassung, die aktualisierte Fassung dann wieder für ihre Geschichte nehmen. Aber wir hatten natürlich richtige, breite Gesellschaftssongs. Und wenn man die hört heute, You're in the Army Now aus den 80ern, dann sieht man sich noch bei der Bundeswehr da antanzen oder so. Das ist schon eine schöne Sache auch. Ich schäme mich für manche Pop-Titel, die ich damals mithören musste. Also es gab ein paar, wo ich dachte, schade, dass ich jetzt lebe und nicht Stevie Wonder in seiner Hochphase erlebe. Ja. Aber so ist es eben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lars Reichow ist das ganze Jahr über Kabarettist und zur Fasnacht dann auch Fasnachter. Also beispielsweise und vor allem bei Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht, als Anchorman der Fastnachtsthemen bzw. des Fastnachtsjournals, je nachdem, ob die Sendung wechselseitig im Ersten oder im ZDF läuft. Haben Sie mittlerweile eigentlich Ihren Frieden gemacht mit dieser Nebenexistenz Fastnacht? Das finden ja nicht alle so gut.
Also ich finde es gut.
Das glaube ich. Nee. Aber es gibt immer wieder mal Kritik. Was macht der Profi da in unserer Amateurfasnacht?
Ja, man muss, glaube ich, man muss es immer wieder mal erklären. Also es gibt gute Fasnachter, die gehen im Herbst ins Unterhaus in Mainz und dann schreiben die sich jeden Abend einen Gag auf von irgendeinem, der da aufgetreten ist. Dann machen sie im Dezember ihren Vortrag und halten das im Januar ab. Und das sind oft wirklich kopierte Gags. Die kommen aus meinem Kabarett-Metier.
So schamlos?
Ja. Da gab es einige, also wie das aktuell
ist. Sie grinsen so, als wollten Sie jetzt nicht unbedingt Ross und Reiter.
Nee, das ist aber wirklich so. Das sind ja auch Amateure, die können ja nicht alles erfinden. Aber ich finde das nicht ganz fair, wenn man dann sagt, ja, da kommt der Profi, das ist dann also verboten. Aber vom Profi sich was zu kopieren, ne, also von den Kollegen aus dem Unterhaus, zu leben letztendlich auch in den Vorträgen. Es gibt viele Gags, die sind natürlich nicht selber gemacht und das gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt aber eine Tradition in der Mainzer Fasnacht, da will ich auch überhaupt nicht dran rütteln und das ist wunderbar, das ist die gereimte Tradition und das sind einfach wirklich Einzelkünstler. Erhard Grohm zum Beispiel, der Protokoll gemacht hat, Adi Guckelsberger, das sind so Leute, die haben das richtig mit der Muttermilch eingesogen und das ist etwas, Jürgen Wiesmann, das sind Leute, die können das auch und das ist auch sehr individuell, das wird auch nirgendwo kopiert, das ist Handarbeit und das ist wunderbar. Was die Gags, also die Witze angeht, die gehen natürlich immer durch die Reihe.
Sie haben sich in den letzten Jahren bei Mainz bleibt Mainz sehr stark abgearbeitet an einzelnen Personen, wie zum Beispiel ein Verkehrsminister Andi Scheuer, der immer noch im Amt ist. Mhm. Haben Sie einen besonderen kabarettistischen Blick darauf, warum der immer noch da ist?
Also ich habe neulich, das habe ich auf Facebook was geschrieben, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie lange zerrt man so einen Idioten noch durch die Regierung? Ne? Aber es ist einfach die Arithmetik oder die Tektonik dieser Regierung ist wohl so, wenn man ihn rausschmeißt, dann zieht er den ganzen CSU-Faden mit und dann bröckelt Seehofer, dann bröckelt der Dobrindt nochmal im Nachhinein. Und diese ganze Schau lässt sich zurückverfolgen auf die Mautdiskussion 2013. Damit wollten sie Wählerstimmen holen. Und da haben sie den Scheuer mit ins Mainz mit in die Pflicht genommen und darunter leidet er jetzt noch und natürlich leidet er unter seiner wirklich sehr, sehr schwach ausgebildeten Intelligenz.
Die AfD war auch immer so ein beliebter Reibungspunkt. Das haben wir dieses Jahr im März Landtagswahlen, im September Bundestagswahlen. Wie sehen Sie da so insgesamt die Zukunft im Allgemeinen und den kabarettistischen Ansatz auf die AfD im Besonderen?
Also ich, ganz grundsätzlich, ich habe nichts davon, wenn es Parteien gibt, die man gut angreifen kann, dann habe ich inhaltlich vielleicht einen Ansatz, aber ich will das nicht haben, nur damit ich was zu tun habe. Also die AfD habe ich dieses Jahr überhaupt nicht mehr erwähnt, weil ich glaube, dass sie sich auch selber sehr stark mit sich selbst beschäftigt, jetzt auch demnächst vor einer Spaltung steht vielleicht und dann ist hoffentlich es vorbei mit dieser unappetitlichen Truppe, die sich in Berlin eingenistet hat, unter unsäglichen Bedingungen neulich da diese Leute eingeschleust hat, die sich da so daneben benommen haben im Bundestag. Es ist im Grunde ein kleines Kapitol, was wir da erlebt haben. Ein Sturm aufs Kapitol in einer kleineren Dimension. Ich finde es widerlich, wie sie sich in den Landesparlamenten gebären. Es ist eine unappetitliche Truppe und die gehört nicht in die Parlamente, die gehört, wenn es hochkommt auf die Straße, da können sie ein bisschen rumtoben und die Leute aufstacheln zu versuchen. Wir haben eine freiheitliche Demokratie, aber ich finde es eine Schande, dass sie in den Parlamenten sitzen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Besondere Kreativität gefragt in Pandemiezeiten durch Künstler, denen das Publikum wegbricht, betrifft auch Lars Reichow, heute Gast in Leute in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Und es gab unter anderem ein Weihnachtsangebot, das man buchen konnte mit so einer Art Privatvortrag von Lars Reichow, quasi zum Verschenken. Und Sie bilanzieren das so, haben Sie mir vorher schon gesagt, das hat Ihnen im Grunde genommen auch was gebracht, neben Beschäftigung. Mhm. Was genau?
Also das Ganze nannte sich Lars Live 2020 oder wir machen es auch weiter vermutlich noch. Es war in der Weihnachtszeit so, dass ich einfach gesagt habe, ich mache Videos. Gibt es auch, glaube ich, eine App aus Amerika, gab es diese Idee, dass man Videos macht für seine Fans, also für Leute, die das gerne hätten. Und dann haben sich Leute eben gemeldet und haben gesagt, ja, ich möchte ein Video. Eine Mutter hat gesagt, ich möchte meinen Sohn, der studiert da und da, dem möchte ich ein Video schenken. Und dann habe ich das gemacht und habe dann gesagt, ja, ich hatte ein paar Informationen über diesen Sohn und habe dann mich dann hingesetzt in meinen Arbeitsraum und habe dann dieses Video gemacht. Und das war ganz toll und rührend teilweise, weil diese Mutter zum Beispiel, ich merkte dann so, die will über mich Kontakt mit ihrem Sohn aufnehmen. Die möchte ihm etwas mitteilen, die möchte ihm helfen, die möchte ihn stärken, die möchte ihr Lob, was sie sonst nicht zum Ausdruck bringen konnte, transportieren über mein Video.
Waren Sie als Familientherapeut damit?
Naja, das hatte sowas ja. Teilweise. Oder es war auch, gab ganz witzige, wo eben ein Mann seiner Frau das als Überraschung und die haben sich dann wiederum nochmal gemeldet bei mir später, als die Videos bekommen haben, haben sie dann nochmal gesagt, ja, wir haben es bekommen, wir haben den ganzen Weihnachtsabend, haben es dreimal geguckt oder so. Also das waren anderthalb, zwei Minuten, manchmal auch drei oder vier, ich glaube, es war mir egal wie lang. Hauptsache, ich hatte da was, einen Ansatz, ne? Und das war eine tolle Sache und ich glaube, also wenn jemand Geburtstag hat, einen runden Geburtstag oder was Besonderes ist, dann finde ich das auch schön, mich mal so reinzuversetzen in die Biografien und zu sehen, was die Leute so machen.
Wenn es jetzt wärmer wird, aber die Pandemie doch nicht so schnell verschwindet wie gedacht und die Autokinos möglicherweise wieder wie Pilze aus dem Boden sprießen, würden Sie auch wieder?
Autokino habe ich gemischte Erfahrungen gemacht. Also das war jetzt insgesamt, das war nicht so der Kracher. Denkt man ja immer an diese amerikanischen Autokinos mit den Cabrios und die Autos mussten ja alles geschlossen sein. Also da hat man ein bisschen rausgehupt. Ich würde jetzt das nicht unbedingt, ich denke mal, Open Air kriegen wir wohl schon hin, dieses Jahr. Aber das war eine Möglichkeit. Wir haben ja in der Pandemie viel gelernt. Wir haben viel falsch gemacht, aber wir haben auch ein paar Schritte nach vorne gemacht in vielerlei Hinsicht. Wir haben die Digitalisierung in Windeseile vorangetrieben. Wir haben das Autokino hatte eine Renaissance. Warum denn nicht? Da kann man doch mal sagen, okay, das Autokino an sich, das ist eine schöne Geschichte. Durchs Auto ein paar Sachen sich zu reichen zu lassen, ein bisschen da zu trinken im Auto oder ne, einer muss noch fahren. Das ist doch eine tolle Geschichte. Ich fand es ein bisschen retro, weil natürlich das Auto als Verkehrsmittel, das ist, also vielleicht kann man das auch mal in Bussen machen oder in Bahnen, fand ich jetzt ein bisschen umweltfeindlich. Viren, genau.
Ist eine Lars-Reichow-Show ohne Mainz, also ohne den Song Mainz, die Hymne auf Mainz, denkbar?
Naja, überall außerhalb von Mainz, das mache ich das. Ich habe das mal, vor vielen Jahren habe ich das überall mal gespielt und dann gab es auch immer mal einen Mainzer, der hat gesagt, ja, ich bin jetzt seit so und so vielen Jahren in Hamburg, aber ich höre das Lied trotzdem gerne. Das war natürlich eine relativ kleine Zielgruppe, also ich mache das in Mainz immer als Zugabe, auch nicht ganz regelmäßig und sonst nirgendwo. Das ist einfach nur für Mainz. Naja, weil viele Leute denken auch, ja, ich bin aber jetzt in Köln und warum hat er kein Lied über Köln gesungen oder sowas? Also das muss ich jetzt nicht machen. Sonst wäre das, ich mache manchmal ein Lied über Frauen, die ich angeblich überall in den Vororten der Städte, wo ich auftrete, mit denen ich schon mal ein Verhältnis hatte. Und das ist schon aufregend genug für die Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lars Reichow ist nicht nur Kabarettist und heute Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, sondern auch studierter Lehrer, der auch eine Zeit lang am Gymnasium gearbeitet hat. Und er kriegt jetzt einen Herzanfall.
Ich habe schon gedacht, wir müssen eine Arbeit schreiben jetzt.
Ja, Hefte raus, Klassenarbeit. Wie wäre die Pandemie unter Lehrer Reichow gelaufen? Also jetzt nicht die Pandemie, sondern die Folgen.
Ganz locker, ich hätte allen freigegeben. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist für manche, also ich würde jeder Lehrerin, jedem Lehrer empfehlen, sich digital aufzufrischen. Ich kenne mein alter Freund aus Studienzeiten, der Lehrer ist und der sagt immer, ich mache das mit der Digitalisierung, das mache ich nicht mehr mit. Und das finde ich ein bisschen früh, also da jetzt mit Mitte 50 schon auszusteigen, das geht nicht. Also wir müssen das ein bisschen modernisieren und das gilt auch für die Schulen. Es gibt viele tolle Möglichkeiten. Wie gesagt, ich sehe das eher immer als Optimismus-Rat und nicht, dass alle immer jammern. Ich kann dieses Gejammere nicht ertragen, es bringt auch niemanden weiter.
Nehmen wir mal ein anderes Szenario. Ministerpräsidentin Malu Dreyer würde Sie zum Bildungsminister ernennen. Was würden Sie da quasi mit Ihrer Lehrererfahrung per sofort ändern?
Oh, das weiß ich gar nicht. Da kenne ich mich viel zu wenig aus. Ich habe ja schon auch vor 20 Jahren, über 20 Jahren damit aufgehört. Ich weiß gar nicht, was da jetzt schön wäre. Ich liebe das, den Unterricht meiner Tochter mitzuverfolgen, auf dem Bett liegend. Und ich finde das auch viele, die Lehrkörper haben sich sehr weiterentwickelt. Viele sind auch sehr selbstbewusst, können sich auch vor Gruppen besser präsentieren, glaube ich, als es vor 30, 40 Jahren der Fall war. Und die Schulen haben immer, ich würde also ganz allgemein sagen, mehr Leben in die Schulen lassen und mehr raus ins Leben. Das ist ja grundsätzlich richtig. Mehr Praktika ermöglichen, Lebenserfahrung mit Berufserfahrung verbinden. Und ansonsten eine gute Gemeinschaft, eine Schulgemeinschaft zu bilden, das hat sich auch immer ausgezahlt. Einige unserer Kinder haben sehr schöne Klassenverbünde gehabt, die haben sehr nette Klassenkameradinnen und Kameraden gehabt. Und diese Freundschaften halten dann lebenslang. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas,
das war ja auch schon immer so, würde ich sagen,
wünschen würde.
Ja. Ja. Sie sind ja quasi mit gutem Beispiel vorangegangen, also rausgegangen ins Leben, dann allerdings aus Schulsicht für immer, auch sehr erfolgreich. Wenn das jetzt nicht so erfolgreich laufen würde oder gelaufen wäre, könnten Sie sich noch vorstellen, heute Lehrer zu sein?
Ja, warum nicht? Also das wäre jetzt also das wäre für mich natürlich ein Rückschritt vom Beruflichen, aber ich finde das ein ehrenwerter Beruf Und ich konnte auch bis vor ein paar Jahren, glaube ich, ich war ja Beamter auf Lebenszeit und dann habe ich mich beurlauben lassen. Ich glaube, bis 2013 oder 14 hätte ich jeden Sommer noch zurückkommen können. Mhm. Und diese Vorstellung war verführerisch. Aber ich habe dann irgendwann habe ich das Schreiben bekommen, jetzt ist Schluss, jetzt darfst du nie mehr zurückkommen. Und das daran halte ich mich auch.
Und diese sommerliche Entscheidung?
Was?
War die ernsthaft schwierig? Nein.
Ich habe immer gesagt, ich habe die Lerngruppe in den Abend verlegt, aber ich habe natürlich die Unterhaltungs-, ich habe meinen Lieblingsberuf. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich bin auch morgens nicht, man sagt ja immer, ja, die Künstler, die pennen morgens bis 10 oder 12. Ich bin auch morgens ganz gut zu gebrauchen, aber ich mag das einfach, was ich tue, dieser Verlauf des Tages, ne, in meinem Beruf, das ist ein wunderbarer Kreislauf von Aufstehen, gemütlich aufstehen, langsam in den Tag starten und dann irgendwo zu gucken, so, wo muss ich heute hin? Wo wache ich auf gerade, in welcher Stadt? Und dann den Nachmittag zu nehmen und irgendwann nachmittags die Probe zu machen und abends kommt das Publikum rein. Das ist ein wunderbarer Beruf und der fehlt mir sehr, diese Praxiserfahrung fehlt mir sehr, weil das Adrenalin, diese Aufregung vor Publikum zu stehen, das ist ein wahnsinniges Lebenselixier und eine Energie, die dann weit in den nächsten Tag wieder reicht und ich bin immer gut gelaunt, ich bin also wirklich, ich habe eine ganz hohe Lebensqualität durch diesen Beruf und warum sollte ich das nochmal ändern wollen und das ist das, was mir jetzt wirklich langsam auf den Wecker geht, ne? Also vielen anderen ja auch, wir haben ja vor 2 Wochen, als es so geregnet hat, ja. Da war einfach Schluss plötzlich, da haben die Leute gesagt, jetzt reicht es, wir wollen nicht mehr spazieren gehen um die Ecke, immer die Trampelpfade da und wir wollen auch nicht mehr Fernsehen, ich kann nicht mehr so viel Alkohol trinken, ich merke, wie das mich belastet, ich kann am nächsten Morgen, ich stehe jeden Morgen schlechter auf, weil ich abends dann doch noch eine halbe Flasche Wein getrunken habe. Und irgendwann muss es wieder normal werden, sonst werde ich wahnsinnig.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben über die Fernsehsitzung gesprochen, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Während meiner Moderation machen Sie seltsame Grimassen. Das ist schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Irgendwas Verkehrtes gesagt?
Nein, nicht wahrscheinlich.
Können Sie alles auch sehen, übrigens im Studio TV bei SWR1.de, wenn Sie mir das nicht glauben.
Wollte mal ins Mikrofon beißen. Ja, ich habe natürlich auch überschüssige Energien jetzt in dieser, an diesem Sonntag wäre in Finden der Zug der Lebensfreude. Morgen würde ich vielleicht auf einem GCV-Wagen die Stadt füttern mit Bonbons. Da habe ich ein bisschen Phantomschmerzen.
Stattdessen Blick auf die Zeit danach. Oder wir stellen uns mal vor, es käme jetzt jemand rein mit einer Spritze und sagt, ich habe noch Impfstoff übrig, würden Sie Ihre Schulter gleich hinhalten?
Ja. Ja. Aber nur bei BioNTech-Impfstoff. Ich liebe den BioNTech-Impfstoff. Ich finde es so toll, dass wir in Mainz den erfunden haben, letztendlich wir alle. Mit unseren türkischen Einwanderern, dank unserer türkischen Einwanderer haben wir das erfunden. Und ich kann mir auch noch mehr Impfstoffe vorstellen in Mainz. Zum Beispiel auch irgendwas mit Spundekäse oder mit Fleischwurst oder sowas. Wir müssen da einfach dranbleiben.
Wer wird im Herbst Kanzler?
Oh, das ist eine ganz überraschende Frage. Der geimpfte Bundeskanzler, also es wird vielleicht wahrscheinlich doch ein Mann wieder mal, das kann man glaube ich schon mal voraussagen. Ja. Und ich kann mir eigentlich, ich würde mir wünschen, bis zuletzt, dass Merkel sagt, ich hänge noch 2 Jahre dran, weil die Pandemiejahre jetzt so ein bisschen, die haben sie ja noch am Regieren gehindert. Ich glaube, dass es auf vielleicht so in Richtung Söder läuft, ja, ein vernünftiger, ich würde mir wünschen, einen vernünftigen, großgewachsenen Mann, nicht so klein wie Laschet. Und dann würde ich sagen, wer weiß, wer das wird. Die Merkel wurde am Anfang auch, da wurde gesagt, ach, das Lottchen, das kann doch gar nichts, kann doch gar nicht gut regieren. Und was ist aus ihr geworden für eine große, weltweit anerkannte, große Bundeskanzlerin? Ich glaube, es wird also ein kompetenter Mann, der am Anfang noch nicht so sicher wirkt, aber sich dann ganz toll einarbeitet. Und ich wünsche mir eine schwarz-grüne Koalition. Darf ich vielleicht auch hier an diesem Sonntagmorgen
sagen? Unbedingt. Hier darf man fast alles sagen. Und zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Sie waren vor ein paar Jahren schon mal bei uns in Leute zu Gast. Wissen Sie noch, was ich Ihnen da geschenkt habe?
Moment.
Es
war also eine Badehose.
Ach ja.
In einem gewöhnungsbedürftigen Design.
Weil ich über nicht ganz sicher bin. Schwimmen.
Ja, ja. Also ich ja, bin ja. Schon weil ich nicht ganz sicher bin, ob sie mal zum Einsatz kam oder gleich als Putzlappen im Keller.
Nein, ich habe sie benutzt. Sie war etwas knapp. Deswegen habe ich sie jetzt ein bisschen so beiseite gelegt. Aber sie war eigentlich ganz gut. Irgendeinen Schwachpunkt hatte sie. Ich glaube, man konnte sie nicht richtig zubinden, dass sie mir immer weggeglitten ist.
Ist sie knapp geworden, weil ich sie zu klein gekauft habe?
Nein. Kein Wäschestück ist schuld jemals gewesen. Ich habe immer das. Irgendwann sind die zu klein geworden, weil ich zu.
Geschenk groß war. Heute aus meinem Rucksack, passend zur Pandemie, wo sie nicht schwimmen gehen können, was sie sonst mit Leidenschaft täten, wenn die Schwimmbäder auf wären, zur Fitnesserhaltung und zur Ablenkung. Ja, alles verschwindet nach Hause in die eigenen vier Wände. Auch das Bad bei Reichhos, ein Anti-Stress-Bad mit Hanf und Passionsblume. Oh. Ich finde das doch bestens geeignet für Fasnacht.
Super.
Soll ich das über die Plexiglasscheibe drüber werfen? Achtung! Mit leichtem Aufprall auf dem Mikrofongeigen.
Anti-Stress-Bad. Da kann ich wenigstens in der Badewanne ein paar Züge machen.
Das ist der Plan. Danke, dass Sie Gast waren, den Leute. Lars Reichow, alles
Vielen
Gute.
Vielen Dank auch.
Tschüss.
Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute,